Deutschlandfunk. Marktplatz.
Mit Jule Reimer am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Den besten Schutz gegen Preisschwankungen auf dem Öl-, Gas- oder Kohlemarkt bietet eine Heizung, die erst gar nicht viel laufen muss, weil das Gebäude nämlich gut gedämmt ist. Oder eben eine Heizung, die wenig oder gar nicht von Kohle, Öl und Gas als Energiequelle abhängig ist. All dies umzusetzen bedeutet Aufwand und kostet Geld. Welche kleinen und größeren Möglichkeiten es zum Energiesparen am Gebäude gibt, was dabei von der Bundesregierung gefördert wird, Ihre und unsere Fragen dazu, all das bespreche ich heute mit diesen Gästen. Günther Neunert von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, hallo. Gisela Renner, nordrhein-westfälische Landesvorsitzende im Bundesverband der Energieberater, GIH, und Markus Kaufmann von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, alle hier im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Gisela Renner vom Energieberaterverband. Wenn ich tatsächlich viel dämme, wenn ich tatsächlich die Heizung austausche, da kommen ja ganz schnell mal mehrere 10.000 Euro oder noch mehr zusammen. Gibt es auch Möglichkeiten, Energie beim Heizen einzusparen für weniger Geld?
Ja, selbstverständlich. Das heißt ja immer auch die geringen investiven Maßnahmen. Und da vielleicht haben das auch viele schon ausprobiert, ist einfach mal die Heizungsregelung zu optimieren. Ich habe manchmal den Eindruck, viele haben ein bisschen Angst davor, ein bisschen was an der Heizung zu verstellen. Aber alles, was passieren kann, dass es ein bisschen zu kalt wird.
Und was genau tut man da?
Also grundlegend erstmal gucken, habe ich eine Nachtabsenkung drin und wenn ja, läuft die auch richtig, und mal ausprobieren, wie schnell kühlt das Gebäude aus. Das hängt natürlich davon ab, wie gut es gedämmt ist. Also einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie funktioniert die Heizung. Und die andere Stellschraube, die viele vielleicht noch nicht so in den Blick genommen hat, sind die sogenannten Vorlauftemperaturen. Das ist, dass die modernen Heizungen natürlich das Wasser für die Heizkörper umso wärmer machen, wie es kälter draußen ist. Wir haben ja gerade so ein paar kalte Nächte. Dann ist das Wasser natürlich wärmer, weil die Gebäude mehr Heizenergie brauchen. Und natürlich sollte die nicht höher sein als unbedingt notwendig. Das heißt, man kann mal so ein bisschen rumspielen mit der Regelung, zu gucken, wie weit kann man die runterdrehen. Und wenn es zu kalt ist, dann einfach wieder hochdrehen. Also da so ein bisschen, da gibt es auch inzwischen im Internet einige Anleitungen, Informationen, ich glaube auch von der Verbraucherzentrale zu dem Thema, ich sehe Nicken, und da mal spielerisch mit dran gehen. Das Schöne ist, man lernt viel darüber, und auch wenn es dann tatsächlich an die Sanierung der Heizung geht, hat man schon Informationen, wie niedrig kann ich fahren, weil bei niedrigen Temperaturen kann ich natürlich Wärmepumpen und auch Solarthermie besser nutzen. Das alles hilft sozusagen, mich langsam in Richtung niedrige Energiekosten voranzuarbeiten.
Um das nochmal konkret zu machen, das heißt, die Heizung auch mit so einem Temperaturfühler aus draußen, die stellt jetzt nicht automatisch, passt nicht automatisch die Vorlauftemperatur auf jetzt die kalten Tage an, sondern die ist irgendwie eingestellt. Und das heißt, ich könnte mir im März überlegen, ob das, was im Januar gut gereicht hat, vielleicht auch niedriger ausfallen kann bei der Vorlauftemperatur.
Das macht sie tatsächlich schon. Also wenn es warm ist draußen und der Fühler fühlt es warm, dann macht die das einfach das Heizungswasser nicht so warm, als wenn es jetzt richtig kalt ist. Aber das Ganze ist ja schon mal zu warm, weil viele haben die Vorstellung, dass die Fachfirmen immer die Regelung richtig einstellen. Das können sie ungefähr machen, aber jedes Haus ein bisschen anders. Und natürlich möchten die nicht, dass die Leute sich hinterher beschweren, dass es zu kalt ist, weil das sagen die mir immer, niemand beschwert sich, wenn es zu warm ist. Also machen die lieber ein bisschen mehr, als unbedingt notwendig wäre. Und da kann man einfach gucken, dass man insgesamt, also sowohl im Januar als auch im März, gucken, ob man mit niedrigen Temperaturen, man kann auch sozusagen, wie viel sich die Temperatur ändert, das ist die Steigung dieser sogenannten Heizkurve, die kann man einstellen. Das ist allerdings auch so ein bisschen abhängig, ob ich eine Fußbodenheizung habe oder ob ich Heizkörper habe.
Also ruhig nochmal genau hingucken. Günther Neunert von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Haben Sie auch noch einen Tipp, der nicht ganz so viel kostet wie eine Sanierung?
Ja, das sind so kleine
ich würde mal sagen, Do-it-yourself-Varianten, die man dann anwenden kann. Das geht also los bei zum Beispiel Wärmedämmung von warmwassergeführten Rohren im Kellerbereich zum Beispiel. Oder wenn dann noch bei der Heizungsanlage eine alte Umweltpumpe drin ist, die gegen eine Effizienzpumpe auszutauschen. Den typischen Tipp, den man häufig bekommt, ist also diese Heizkörpernischen mit einer entsprechenden Dämmfolie vielleicht noch auszukleiden. Also das sind so kleine investive Maßnahmen, die dafür sorgen, dass man dann eben so auch über diesen Weg Energie einsparen kann.
Dann fällt mir noch der hydraulische Abgleich ein. Markus Kaufmann von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Sie sind ja eigentlich für die großen Programme zuständig. Gibt es da auch kleinere Sachen, die gefördert werden oder sind die dann immer eingebettet in die großen Programme?
Also wenn Sie die Förderung der KfW ansprechen, dann ist es in der Regel eine Komplettsanierung, eine systemische Komplettsanierung, die da ansteht. Aber dessen ungeachtet bietet ja das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle, ja auch Fördermöglichkeiten an, um die Heizung zu optimieren beispielsweise. Und da gibt es also dann entsprechende Investitionszuschüsse.
Genau, die Förderbedingungen fürs Dämmen und den Heizungsaustausch, die hat die Bundesregierung 2022 mehrfach geändert. Jetzt sind 2023 nochmal Änderungen in Kraft getreten. Man muss dazu sagen, es gibt auch zahlreiche Förderprogramme von den Kommunen, von den Bundesländern. Aber der größte Fördertopf ist mit Abstand der beim Bund, also bei der Bundesregierung angesiedelt. Und Daniela Siebert gibt uns jetzt einen Überblick.
Abgesehen von steuerlichen Möglichkeiten gibt es im Wesentlichen zwei Optionen beim Förderantrag auf eine energetische Sanierung: Kredite und Zuschüsse.
Förderkredite für die energetische Sanierung.
Kredite für energetische Komplettsanierungen kann man bei der KfW bekommen, der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau. Sie gehören zur Bundesförderung für effiziente Gebäude. Die Anträge müssen vor Beginn der Maßnahme gestellt werden. Die Höhe der Zinssätze variiert bei monatlichen Rückzahlungsraten grob gesagt zwischen 0,5 und 1,5%, mit Laufzeiten zwischen 4 und maximal 30 Jahren. Die maximale Darlehenshöhe beträgt 150.000 Euro je Wohneinheit. Wer für sein Haus durch die energetische Sanierung eine besonders große Einsparung erreicht, kann bei der Tilgung von der KfW bis zu 45% Zuschuss bekommen. Auch bei energetisch besonders schlecht ausgestatteten Immobilien aus der KfW-Kategorie der Worst Performing Buildings gibt es bis zu 10% separate Tilgungszuschüsse. Im Energieausweis sind das Kandidaten aus Klasse H. Das sogenannte serielle Sanieren mit vorgefertigten Bauelementen nach einem digitalen 3D-Aufmaß kann ebenfalls einen Tilgungszuschuss bis zu 15% bewirken. Diese Herangehensweise ist für Fassaden- und Dachsanierungen interessant. Einige energetische Sanierungsmaßnahmen können über solche KfW-Kredite neuerdings nicht mehr gefördert werden. Stromspeicher, Photovoltaik und Windkraftanlagen. Dafür unterstützt der Staat jetzt anderes, das an Bedeutung gewinnt, wie die akustische Fachplanung, die beispielsweise vor Lärmbelastung durch Wärmepumpen schützen kann. Oder Wiederherstellungskosten, etwa für Zugangswege. Diese vier Haken gilt es ebenfalls zu bedenken. Es besteht kein Rechtsanspruch auf solche KfW-Kredite und der Fördertopf ist durch die vorhandenen Haushaltsmittel gedeckelt. Wer den Kredit bekommt und ihn nicht binnen 12 Monaten nutzt, muss eine Bereitstellungsprovision zahlen. Und auch andersrum tickt die Uhr, wer den Kredit vorzeitig zurückzahlt, muss zusätzlich eine Vorfälligkeitsentschädigung leisten.
Förderzuschüsse für die energetische Sanierung.
Wer nur einzelne energetische Sanierungsmaßnahmen plant, zum Beispiel einen Austausch der Fenster, der ist beim BAFA an der richtigen Adresse. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bezuschusst solche Maßnahmen. Man muss diese Mittel vorab beantragen, auch sie stammen aus dem Topf Bundesförderung für effiziente Gebäude. BAFA-Zuschüsse sind möglich für Maßnahmen an der Gebäudehülle, für Heizungstechnik und Heizungsoptimierung, Anlagentechnik, Fachplanung und Baubegleitung. Neu im Förderkatalog sind Zuschüsse zu Materialkosten, wenn man selbst Hand anlegt, womit auf den großen Engpass bei Handwerkern reagiert wurde. Neu sind auch Zuschüsse zu stationären Brennstoffzellenheizungen, die mit grünem Wasserstoff oder Biomethan betrieben werden. Bei einer defekten Heizungsanlage kann auch für ein Jahr die Miete für eine provisorische Heiztechnik gefördert werden. Gleichzeitig Mittel für ein und dieselbe energetische Maßnahme bei der KfW und beim BAFA beantragen, das geht nicht. Und für die meisten BAFA-Zuschüsse muss vorab der Rat von Energieeffizienzexperten eingeholt werden. Vorteil: Wer sich einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lässt, der dann nach und nach umgesetzt wird, kann die Fördersumme um 5 Prozentpunkte steigern. Entscheidende Hürde für BAFA-Zuschüsse ist auch die eigene Kassenlage. Denn wer saniert, muss erst einmal für alle Kosten in Vorlage gehen. Nachdem das BAFA den Antrag bewilligt und einen Zuwendungsbescheid übersandt hat, sind die Zuschussmittel lediglich reserviert. Sie fließen jedoch erst zu den EmpfängerInnen, wenn die Maßnahme durchgeführt und das Fachunternehmen bezahlt wurde, was man dem BAFA mit einer Verwendungsbescheinigung dokumentieren muss. Die wird geprüft und dann erst nach positivem Befund durch die Behörde wird das Geld ausgezahlt, was mehrere Monate dauern kann. Die Fördersummen sind auf maximal 60.000 Euro je Kalenderjahr und Wohneinheit gedeckelt. Und es gibt Mindestsummen, ab denen Zuschüsse überhaupt möglich sind. Nimmt man beispielsweise die Dämmung der Gebäudehülle, so muss die Investitionssumme mindestens 2.000 Euro betragen, damit ein Zuschuss in Höhe von 15% der Ausgaben in Frage kommt. Bei Zuschüssen lohnt es sich auch, nach den Förderangeboten der jeweiligen Bundesländer Ausschau zu halten. Der Stadtstaat Berlin beispielsweise bezuschusst über seine Investitionsbank den Austausch oder die Optimierung von Heizungs- und Lüftungsanlagen.
Ein Überblick von Daniela Siebert, wie der Bund, also auf Bundesebene der Staat, aktuell die Gebäudesanierung fördert. Und zwar eben durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA genannt. Ich sage nochmal die Nummer des Hörertelefons: 00800 44 64 44 64, und schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail marktplatz@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie gerne Ihre Frage in der Sendung stellen möchten, dann schreiben Sie am besten auch die Telefonnummer drauf, unter der wir Sie erreichen können. Frage an den Experten Günther Neunert: Wenn Sie wählen können oder wenn man sich ein Haus betrachtet, wir kommen auch gleich nochmal auf die Einbeziehung eines Energieeffizienzexperten, aber grundsätzlich eher erst dämmen oder eher erst die Heizung austauschen, gibt es da eine Regel?
Das ist schwer zu beantworten. Also erstmal, wenn ich mich für ein Gebäude interessieren will, würde ich mir diesen sogenannten Energieausweis anschauen. Und anhand von dem kann man schon gut abschätzen, wie das Gebäude energetisch dasteht. Muss man noch schauen, ist das jetzt eine bedarfsorientierte oder verbrauchsorientierte Variante. Aber mit den Informationen kann man schon grob erkennen, wo dann der energetische Standard ist. Und dann muss man eben derzeit schauen, wenn ich da jetzt wirklich große energetische Modernisierung mache, also von der Fassadendämmung, Dachdämmung, alles, was da ansteht, ist es natürlich so, dass ich bei dem derzeitigen Energiepreis durchaus durch eine hochwertige Wärmedämmung diese Investitionskosten in einem gewissen zeitlichen Rahmen vielleicht wieder amortisieren. Aber das ist natürlich immer davon abhängig.
Das sind die großen Brocken aber auch, ne?
Richtig. Aber es ist natürlich auch so, dass die bei den derzeitigen Energiepreisen für Gas, Öl, Kohle, Strom, man immer schauen muss, was da letztendlich im Einsparpotenzial drin steckt. Und das kann natürlich dann so ein Energieeffizienzexperte für das Gebäude individuell, deswegen dieser individuelle Sanierungsfahrplan, sehr gut ermitteln eigentlich, um dann sagen zu können, in welche Schiene bewege ich mich oder in welche Reihenfolge soll ich was machen.
Kurze Erklärung zu den Energieausweisen. Der verbrauchsorientierte ist eben der, der nur gilt auch nur für kleinere Häuser, jetzt wird der Kopf geschüttelt. Okay, Frau Renner, was ist der Unterschied zwischen bedarfs- und verbrauchsorientierten Energieausweis?
Nochmal sagen, nur für kleine unsanierte Gebäude ist es zwingend, einen Bedarfsausweis zu machen, Wohngebäudebereich. Ansonsten ist es generell frei zu wählen. Außer beim Neubau, dann gibt es den sogenannten Bedarfsausweis. Der wird gerechnet auf Grundlage der Bauteile und der Gebäudetechnik, die dort eingebaut sind, für die Heizung zum Beispiel. Und der Verbrauchsausweis, wie der schon sagt, ist auf Basis der Verbrauchsdaten. Und da könnten wir eine eigene Sendung drüber machen, glaube ich.
Ja, machen wir auch bei nächster Gelegenheit. Wir gucken jetzt mal auf einen ominösen Begriff, Herr Kaufmann, der immer wieder auftaucht und der Verwirrung möglicherweise auch schafft. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau orientiert ihre Förderung an einem sogenannten Referenzhaus, beziehungsweise wir haben das Effizienzhaus 40, wir haben das Effizienzhaus 80 und da kommt eben das ominöse Referenzhaus hinzu. Was bedeuten diese Begriffe?
Es laienhaft ausgedrückt, und ich glaube, das ist das Sinnvollste, so zu erklären. Es gibt so ein Gesetz, das Gebäudeenergiegesetz, und das definiert auf Basis eines bestimmten Hauses bestimmte energetische Werte. Und diese Werte kann man dann als Referenzgebäude definieren. Und wenn man jetzt ein Effizienzhaus 85 oder ein Effizienzhaus 70 hat oder darauf sanieren will, dann würde bezogen auf diese Referenzwerte ein sogenannter Primärenergieverbrauch maximal 85% oder 70% betragen. Beide Werte sind so in etwa vergleichbar mit dem heutigen Neubauniveau. Das eine ist ein bisschen besser, also so annähernd. Annähernd ist das so auf dem heutigen Neubauniveau. Das heißt, mit einem Effizienzhaus 85 oder 70 werden eben 15% oder 30% weniger Energie verbraucht.
Als im besagten Referenzhaus. Genau. Könnte man das festmachen? Also wenn ich in meinen Energieausweis gucke und ich bin da, ich weiß nicht, Energieklasse C oder so und bewege mich auf jeden Fall über 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, wo ist dieses Referenzhaus? Wo liegt das?
Das liegt normalerweise, da muss ich jetzt mal nachgucken, im Bestand ungefähr in der Mitte. Also das, wenn man sich mal so einen Energieausweis anschaut, da ist, wir nennen das Bandtacho, also so von grün auf rot. Und da steht unten ein Pfeil drauf. Das ist immer der Vergleichskennwert. Also egal, ob das jetzt ein Nichtwohngebäude oder ein Wohngebäude ist. Und oben drüber ist ein Pfeil, da ist das Ist-Gebäude. Und da kann man ja schon sehen, ist es besser oder schlechter als jetzt dieser Referenzwert. Das ist schon mal so ein grober Anhaltspunkt. Das ist das Gleiche, auch wenn es dann eben so mehr im roten Bereich ist. Bei den Wohngebäuden haben wir auch teilweise so, wie man das also von den Kühlschränken, sage ich mal, erkennt, diese Effizienzklassen. Wir haben ja schon gesprochen von dieser Effizienz, Worst Performance Buildings ab H. Da ist das schon einsortiert. Aber was ich an der Stelle noch ganz wichtig finde, was wir Energieberater immer gucken, wann muss sowieso saniert werden. Also, dass wir günstige Zeitfenster nutzen, wo sowieso Geld ausgegeben werden muss, um dann einfach noch einen Schritt weiter zu gehen und dann einfach nur uns die Differenzkosten angucken, um dann zu entscheiden, lohnt sich jetzt einfach mal eine deutliche Verbesserung zu machen. Also immer, wenn ich anfange, ein Gerüst aufzustellen, ein Gebäude, sollte ich da mal vorher gut durchrechnen, ob man nicht gleich eine Dämmung mitmacht.
Das heißt aber, ich kann auf dem Energieausweis schon mal, sagen wir mal, erkennen, wie weit der Weg sein könnte, den ich gehen muss, wenn ich in den Genuss einer KfW-Förderung zum Beispiel für das Effizienzhaus 85 oder 70 oder 40 am Ende kommen möchte. Günther Neunert, grundsätzlich, wie würden Sie vorgehen? Was empfehlen Sie? Die Verbraucherzentralen machen ja auch so eine kleine Beratung. Also wenn ich mich an mein Haus machen will, in welcher Reihenfolge sollte ich was tun?
Ja, das ist natürlich ein guter erster Schritt, über die Verbraucherzentrale so eine, in Anführungsstrichen, Vor-Ort-Beratung zu bekommen. Die Alternative ist natürlich dann wirklich über so einen Energieeffizienzexperte so einen individuellen Sanierungsfahrplan zu erstellen, um feststellen zu lassen, wie ist der energetische Ist-Zustand und was kann ich mit welchen Maßnahmen wie erreichen, um dann sagen zu können, entweder ich mache das große Maßnahmenpaket, also zum Effizienzhaus hin, ob das jetzt 40, 50 oder 70 oder was auch immer ist, oder ich sage, so meine finanziellen Mittel sind dann begrenzt, ich möchte gern zwar trotzdem mein Gebäude energetisch modernisieren, aber womit fange ich zum Beispiel an? Ob das jetzt im Bereich Dach ist, wo man auch viel vielleicht mal in Eigenleistung was machen kann oder dann wirklich die Fassadendämmung oder Austausch von alten Fenstern.
Herr Kaufmann, förderfähige Kosten, die sind ja dafür sozusagen das Kriterium, wie viel ich überhaupt kriegen kann. Ist das oder was kann ich bei der KfW an förderfähigen Kosten geltend machen und wie viel Unterstützung resultiert je nachdem daraus?
Die förderfähigen Kosten sind im Grunde genommen die Kosten, die notwendig sind, um eine Immobilie auf das Effizienzhausniveau 70 oder 85 beispielsweise zu hieven. Also Dämmkosten sind das sind Kosten für den Energieeffizientexperten, für die Energieeffizientexpertin, auch weiterführende Kosten, die eben zusätzlich anfallen, damit beispielsweise die Außenfassade an die Wand kommen kann, also das Gerüst. Das sind sogenannte Umfeldmaßnahmen. Und damit gibt's dann ein Paket an Maßnahmen, die eben gefördert werden können. Und darauf gibt es dann einen Tilgungszuschuss der KfW. Also der Förderkredit reduziert sich dann, wenn uns gegenüber bestätigt wird, dass die Maßnahme ordentlich durchgeführt worden ist, reduziert sich der Kreditbetrag um beispielsweise 5% beim Effizienzhaus Denkmal oder 85, bis runter beim Effizienzhaus 40, beziehungsweise bis rauf beim Effizienzhaus 40 auf 20%. Und dann gibt es ja, was eben auch in der Anmoderation schon angesprochen worden ist, noch zusätzliche weitere Erhöhungen dieses Tilgungszuschusses, je nachdem, was dann noch zusätzlich gemacht wird.
Und bei der KfW bekomme ich einen Kredit, den ich dann entsprechend abbezahlen muss. Der ist zinsverbilligt. Auf die Zinshöhe kommen wir auch noch zu sprechen. Dieser Tilgungszuschuss, der entlastet mich ja dann. Wenn ich planen muss, oder ich habe meine Maßnahme abgeschlossen, komplett, das Haus ist wunderbar. Wann kann ich dann mit der Auszahlung dieses Tilgungszuschusses rechnen?
Also die Auszahlung ist ja im Grunde eine Reduzierung des Kreditbetrages. Ja. 2, 4 oder 5 Jahre nach der Kreditzusage von uns.
Okay, kann aber schon dauern.
Ja, es hängt davon ab, wann die Sanierung abgeschlossen ist.
Mhm. Und dann, nach dem Abschluss, wie lange dauert es dann ungefähr?
Ja, wie gesagt, an den drei Terminen 2, 4 und 5 Jahre, wenn sehr früh das Vorhaben abgeschlossen ist, dann wird schon nach 2 Jahren verbucht.
Der Marktplatz. Heute zur Frage, wie die Bundesregierung, wie der Staat die Sanierung, die energetische Sanierung von Gebäuden fördert. Da ist die Basis die sogenannte Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG genannt. Die fasst alle früheren Programme zusammen und unterstützt Einzelmaßnahmen, aber auch Gesamtsanierungen. Wichtig sind hier die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Da ist Markus Kaufmann dabei. Günther Neunert vertritt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Gisela Renner, den Bundesverband der Energieberater GIH. Wir sprechen natürlich auch über die Förderprogramme des BAFA, des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Und wir haben schon eine Frage von einem Hörer, der erwähnt, dass viele Eigentümergemeinschaften sich gegenseitig blockieren bei der Frage der energetischen Sanierung. Aus welchen Gründen auch immer. Gibt es einen Tipp, was man da tun kann? Frau Renner vielleicht?
Ja, gerne. Was schon erwähnt worden ist, ist der individuelle Sanierungsfahrplan, weil dann jemand Unabhängiges, also niemand aus der Eigentümergemeinschaft, sondern wir als Energieberater, als Energieeffizienzexperten uns erstmal das Gebäude anschauen, also eine Istaufnahme machen, wo steht man heute, wann muss was saniert werden, wie ist das von der energetischen Geschichte her, wie teuer werden die einzelnen Maßnahmen, und auch dort machen wir konkrete Vorschläge, wie das Haus eben verbessert werden kann, auch vor dem Hintergrund auch anstehender Änderungen. Die Bundesregierung hat sich ja zum Klimaschutz verpflichtet. Da ist so auch einiges in der Pipeline, wo wir die Leute natürlich auch beraten, und gerade Wohnungseigentümergemeinschaften, wo wir wissen, die brauchen natürlich ein bisschen länger, um zu Entscheidungen zu kommen, dass man die mit auf den Weg nimmt. Vielleicht auch noch den Tipp an alle, die da vielleicht schon einmal negative Erfahrungen mit Entscheidungen gemacht haben. Ich habe aktuell das Gefühl, unter den aktuellen Rahmenbedingungen sind jetzt viele, die nochmal drüber nachdenken. Also wer vielleicht schon früher einfach wo was abgelehnt worden ist, das kann sein, dass es heute durchgeht. Also ich würde das einfach nochmal das Thema aufnehmen und tatsächlich gucken, dass man erstmal ein Energiekonzept bekommt, um dann eben fachlich, sachlich darüber weiter zu diskutieren.
Günter Neunert von der Verbraucherzentrale, aber auch so die Erstellung eines solchen individuellen Sanierungsplans kostet ja auch wiederum Geld. Welche Kosten kommen da auf den Eigentümer, die Eigentümerin eines Privathauses oder einer Eigentümergemeinschaft zu, und wie wird das gefördert?
Also da gibt es auch eine spezielle Förderung für, und zwar werden da von den anfallenden Kosten 80% im Prinzip bezuschusst.
In beiden Fällen, egal ob Privatperson oder Eigentümergemeinschaft.
Ja, also es bezieht sich dann immer auf die entsprechende Beratungsleistung. Das geht dann los bei 1.300 Euro, wenn ich mich recht erinnere, für ein Ein-Zweifamilienhaus und geht dann hoch bis 1.700 Euro als Zuschuss, wenn das ein Mehrfamilienhaus ist. wobei dann nochmal ein Bonus im Prinzip im Raum steht von 500 Euro, wenn man also diesen individuellen Sanierungsfahrplan, der ja Wohnungseigentümergemeinschaft dann vorstellt, also da kann man auf jeden Fall also einen Großteil der anfallenden Kosten über diese Förderung zurückbekommen.
Das heißt, die Gruppe kann dann auch mit dem Experten diskutieren und gemeinsam überlegen, was man machen kann. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die hat ab heute ihre Zinsen verändert. In dem Beitrag, den Sie vorhin gehört haben, war noch die Rede, wir haben so grob gesagt, zwischen 0,5% und 1,5%. Herr Kaufmann, wo stehen wir heute? Ab heute.
Ja, auch nicht viel davon entfernt. Also das geht ja aktuell immer hoch und runter mit Blick auf die aktuelle Zinsentwicklung. Und wir gleichen das ja auch relativ zügig dann eben an die jeweilige Marktentwicklung an und subventionieren das entsprechend. Bei einer 10-jährigen Laufzeit haben wir aktuell einen Effektivzins, also was die Kostenseite angeht, von 0,59. Und bei einer sehr, sehr langen Laufzeit von 30 Jahren hätten wir aktuell einen Darlehenszins von 1,66 effektiv. Also sehr, sehr günstig, weil wir das Darlehen durch den Bund bereitgestellt massiv subventionieren, also verbilligen.
Mhm. Wie viel müsste man auf dem freien Markt zahlen müssen?
Ja, bestimmt 2,5% mehr oder 3.
Ja, okay. Jetzt gibt es aber eine kleine Hürde bei den KfW-Krediten. Die werden durch die Hausbank bereitgestellt. Und wir haben das schon mal in der letzten Sendung gehört. Nicht jede Hausbank möchte, weil sie auch selber daran nicht verdient, den Kredit so einfach weiterreichen oder sich damit befassen. Was tut man dann?
Ja, also erstmal, die Bank verdient nichts daran, sondern es verdient aus unserer Sicht und auch aus Sicht von vielen, vielen Banken eine ordentliche Marge, nennt sich das in der Bankensprache. Also sie kriegen Geld dafür, einen Teil des Darlehenszinses sozusagen.
Also die Bank verdient doch.
Ja, natürlich. Sie verdient. Es zeigen ja auch die sehr, sehr hohen Zusagezahlen, dass offensichtlich genug Banken das genauso sehen.
Wieso hören wir dann immer mal wieder von Problemen?
Also ich glaube, da ändert sich auch gerade etwas, weil wenn man schon mal so ein bisschen was zum Thema EU-Taxonomie gehört hat, die Diskussion, die wir letztes Jahr hatten, auch über grüne Kredite. Ja. Und da sind wir natürlich mit den energieeffizienten Gebäuden, sind inzwischen auch die Finanzinstitute so ein bisschen auf die Idee gekommen, auch da können wir eben tatsächlich auch unsere Kreditlinien ein bisschen in die Richtung verschieben.
Aber es bleibt ja eine Kreditentscheidung der Bank. Das heißt, Banken
prüfen die Bonität.
Mhm, und insofern ist das ja nicht unbedingt eine Frage der Marge der KfW, sondern eher die Frage, inwieweit der eine oder andere mit Blick auf das vorgegebene Kreditvolumen kreditfähig ist.
Ja, aber zum Teil wird aber auch gesagt, unter 30.000 Euro.
Ja, aber die systemische Komplettsanierung wird deutlich teurer sein.
Das stimmt wiederum. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die vergibt Kredite, verbilligte Zinsen, Tilgungszuschüsse. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle vergibt Zuschüsse für Einzelmaßnahmen. Aber die Bundesregierung bietet noch einen weiteren Förderweg für die energetische Sanierung an. Man kann nämlich die Ausgaben steuerlich geltend machen. Für wen das interessant ist und wie es funktioniert, erklärt Daniela Siebert.
Wer für eine energetische Sanierung eine steuerliche Förderung in Betracht zieht, sollte ein paar grundlegende Dinge dabei bedenken. Erstens, die steuerliche Förderung erfolgt üblicherweise über die Einkommensteuer. Sie greift erst, wenn die Sanierungsmaßnahme abgeschlossen ist, die Rechnungen bezahlt sind und die Steuererklärung gemacht wird. Zweitens, der Förderweg über die Steuererklärung lohnt sich nur für diejenigen, die auch viel Einkommensteuer zahlen würden. Oder wie es Sibylle Barendt von der Eigentümerorganisation Haus und Grund ausdrückt.
Wenn Sie da auf der einen Seite beim Einkommen nichts haben, was Sie runterkriegen möchten, bringt Ihnen das ja nichts. Das muss ja zusammenpassen.
Für selbstgenutzte Wohnimmobilien ist § 35 des Einkommensteuergesetzes maßgeblich. Hier ist vor allem Absatz C wichtig, denn er listet auf, was gefördert werden kann. Allerdings muss man die aktuelle Fassung im Blick behalten.
Es ist zum Beispiel jetzt neu die Förderung von neuen Gasheizungen rausgefallen und ein paar andere Dinge, die jetzt auch bei der Bundesförderung für effiziente Gebäude grundsätzlich rausgefallen sind, sind eben auch beim Klimabonus rausgefallen.
Klimabonus, damit gemeint ist Einkommensteuergesetz § 35c. Über ihn kann unter anderem die Wärmedämmung von Dächern, Wänden und Geschossdecken steuerlich begünstigt werden. Eine neue Heizungsanlage oder auch der Einbau digitaler Steuerung, die den Energieverbrauch senkt. 35C in Anspruch zu nehmen, ist allerdings mit diversen Voraussetzungen verbunden. Die Immobilie, um die es geht, muss mindestens 10 Jahre alt sein. Zur Bescheinigung der Energiesparmaßnahme muss ein bestimmtes Musterformular benutzt werden, das nur von autorisierten Personen ausgefüllt werden darf, das heißt Energieberatern oder Fachunternehmen. Außerdem muss die Handwerkerrechnung in deutscher Sprache gestellt und per Überweisung bezahlt worden sein. Unter Umständen kann die steuerliche Vergünstigung nach § 35a daher günstiger sein, der die Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen regelt.
Also beim 35c habe ich relativ strenge Anforderungen, aber ich habe auch ein recht großes Fördervolumen. Und der 35a ist da sozusagen so ein bisschen niedrigschwelliger, weil das ist eben die ganz klassische Handwerkerleistung, da bekomme ich eine Rechnung gestellt und dann kann ich das geltend machen.
Ob 35a oder C besser passt, dazu muss man die persönliche Steuersituation gut abwägen. Für angehende Rentner etwa empfiehlt der Bund der Steuerzahler in seinem Infoservice zu energetischer Gebäudesanierung:
Steht fest, dass man in den 2 Folgejahren der Baumaßnahme keine hohe Steuerbelastung mehr hat. Zum Beispiel, weil man in Rente geht, kann die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen nach § 35a Einkommensteuergesetz aber günstiger sein, auch wenn man die Materialkosten hier nicht abziehen darf. Denn der Steuerbonus für die energetische Sanierung muss über 3 Kalenderjahre gezogen werden. Bei einer niedrigen Steuerbelastung in den nächsten Jahren kann sich gegebenenfalls der Direktabzug im Jahr der Baumaßnahme mehr lohnen.
Grundsätzlich gilt auf Bundesebene ein Verbot der Doppelförderung. Das Bundesfinanzministerium schreibt dazu auf seiner Internetseite:
Eine Kumulierung der steuerlichen Förderung für dieselbe energetische Sanierungsmaßnahme mit anderen Förderprogrammen des Bundes ist nicht möglich. Zum Beispiel kann ein Fenstertausch nicht gleichzeitig sowohl steuerlich als auch über die Bundesförderung effiziente Gebäude gefördert werden.
Das gilt auch, wenn die Kosten der Maßnahme die maximale Höhe der Förderung deutlich überschreiten. Allerdings gäbe es durchaus Varianten, in denen ein Kumulieren aus steuerlicher und anderer Förderung erlaubt sei, sagt Sibylle Barendt von Haus und Grund.
Es ist ja zum Beispiel auch denkbar, dass Sie mit einer bestimmten Förderung nicht Ihre gesamten Kosten abdecken können und es bleibt eine Spitze übrig. Und da ist es dann zum Beispiel denkbar, dass hier noch eine Landesförderung oder eine anderweitige Möglichkeit auf kommunaler Ebene greift.
Wer eine Wohnimmobilie energetisch saniert und sie vermietet, statt selbst darin zu wohnen, für den gelten bei der steuerlichen Förderung ganz andere Bedingungen als § 35 Einkommensteuergesetz.
Dann habe ich ja die ganz normalen Möglichkeiten von Instandhaltungs-, Modernisierungskosten als Werbungskosten abzusetzen. Da bin ich ja in einem ganz anderen Bereich dann. Einmal natürlich die Abschreibungsgeschichten und in dem Zusammenhang eben auch entweder sofort absetzen oder eben über einen längeren Zeitraum das dann abschreiben. Das ist dann eben nach der Einzelmaßnahme zu beurteilen.
Das Alter der sanierten Immobilie ist in diesen Fällen nicht relevant.
Daniela Siebert fasste zusammen, für wen es interessant ist, so eine energetische Sanierung, also Dämmen und Heizen, steuerlich geltend zu machen und wie es funktioniert. In dem Beitrag fiel noch ein wichtiger Begriff, nämlich dass Maßnahmen immer bescheinigt werden müssen. Also da gibt es die sogenannte Fachunternehmererklärung etc. Bei der Förderung durch das BAFA gibt es jetzt eine Neuerung, nämlich es gibt auch Zuschüsse zum Materialkauf. Das hat es vorher nicht gegeben. Das heißt, man kann auch in Eigenarbeit bestimmte Maßnahmen durchführen und bekommt das Material eben in irgendeiner Form gefördert. Aber wie läuft das dann mit der Fachunternehmererklärung? Also wie läuft das mit der Bescheinigung der Maßnahme?
Ja, ich weiß nicht, wer was hierzu sagen soll, dann melde ich mich mal. Also es ist so, dass man bei diesen individuellen Einzelmaßnahmen die Materialkosten im Prinzip zwar gefördert bekommt, aber man braucht eine Bestätigung eines Energieeffizienzexperten beziehungsweise eine Fachunternehmererklärung. Und da dürfte es im Augenblick so ein bisschen schwierig sein, den einen oder anderen wirklich in dieses Boot hereinzuholen, um dann das gezielt zu beantragen können.
Frau Renner?
Also die Idee ist dabei, gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels haben wir tatsächlich auch Kunden von uns Schwierigkeiten, überhaupt jemanden zu finden, der zum Beispiel eine Kellerdeckendämmung macht oder immer noch
recht einfach machen kann.
Die man sehr einfach machen kann oder die Dämmung der obersten Geschossdecke kann man auch recht gut in Eigenregie machen. Wichtig ist halt eben, dass man immer die Mindestmaß an Förderung beantragen muss. Also die muss ein gewisses Maß an Kosten müssen die Materialien überschreiten. Und bei den Bauteilen ist es immer verpflichtend, Energieeffizienzexpertin oder Expertin mit dabei.
Ja, aber kommt der oder die Expertin und wie viel Geld kriegt der dafür?
Auch
aber der hat ja genug zu tun gerade.
Ja, 50% brauchen die. Das gilt bei allen.
Was heißt 50%?
50% der Beratungskosten von den Energieeffizienzexperten werden bezuschusst bei der BAFA, beziehungsweise auch bei der steuerlichen Vergünstigung ist es zwar nicht verpflichtet, Energieeffizienzexperten mit ins Boot zu holen, aber das kann man tun und auch dann kann man 50% auch mit abgesetzt
werden. Aber wie teuer ist das, wenn Sie kommen, um meine oberste Geschossdecke zu prüfen?
Das sollte nicht allzu teuer sein.
400 Euro oder?
Nein, also wir begleiten ja erstmal ist die Frage, dass es auch bauphysikalisch vernünftig ist. Also wir sind ja nicht nur sozusagen die Fördermittelbeschaffer, sondern uns geht es natürlich, dass es erstmal, das müssen wir auch bescheinigen, dass die Maßnahme an sich eben keine Probleme aufwirft an anderen Stellen. Für uns ist ein Haus ein System.
Und wir heißt, ich muss einen individuellen Sanierungsplan?
Nein, muss man nicht.
Okay.
Also das kann man auch, das
aushandeln.
Besprechen wir. Genau, das besprechen wir. Das auch gerade jetzt hat natürlich niemand ein Interesse. Jetzt ist, wenn ich es auch unseriös, irgendwas zu verkaufen, was der Kunde nicht braucht. Also ist es immer ein Aushandeln damit, was sollte man machen, was könnte man machen, wie sieht das Budget vom Kunden aus?
Wir begrüßen Herrn Scholz in Bayern. Bitte, Sie haben das Wort.
Hallo.
Hallo.
Schock ist mein Name.
Schock,
aber ansonsten,
Entschuldigung.
Genau, Bayern passt. Ja, hallo. Guten Morgen. Ich habe eine Frage und zwar wohnen wir in einem Haus aus den 60er Jahren. Wir haben letztes Jahr die Heizung getauscht und wollen dieses Jahr Fenster und Fassade machen. Und jetzt habe ich folgendes Problem, dass jeder Handwerker etwas anderes sagt. Also der Fassadenbauer ist der Meinung, aufgrund von der Substanz von dem Haus würde er auf jeden Fall nur zweifach verglaste Fenster nehmen, weil er sonst Schimmelbildung fürchtet. Und der Fensterbauer sagt, es müssen dreifach verglaste Fenster sein, weil ich auch sonst gar keine Förderung bekommen würde. Und das wäre jetzt so ein bisschen meine Frage. Ja, also okay, Energieberater, aber da gibt es ja auch immer sozusagen, jeder hat eine andere Meinung. Da finde ich es einfach schwierig.
Aber Sie haben noch keinen Energieberater da gehabt. Sie haben nur Ihre Handwerker, die da Ihre Meinung gesagt haben.
Handwerker und wir hatten jetzt für die Heizung Energieberater da gehabt, aber jetzt nicht wegen den Fenstern. Nein, noch nicht, genau. Mhm.
Frau Renner.
Ja. Da würde ich erstmal den Energieberater fragen. Also ganz wichtig ist nochmal, wir...
Also umfassender.
Umfassender, ja. Also ich finde das immer interessant, was so Rückmeldung von den Fachhandwerkern ist. Die sind auch sehr unterschiedlich aufgestellt. Manche sind auch sehr gut. Und was steckt dahinter? Also die Dreifachverglasung ist die, außer ich habe ein Denkmal, dass die ist überhaupt förderfähig. Also eine Zweifachverglasung ist nicht förderfähig. Und in der Tat, das Beispiel ist sehr gut. Ich muss abwägen, wie gut ist meine Außenwand in Bezug auf die Fenster, damit ich mir tatsächlich keine Bauschäden einhandeln. Im Zweifel macht es, muss man auch gucken, ob stimmt das mit der Lüftung noch ausreichend, weil ich das Haus natürlich dichter machen als vorher. Also das System wird geändert. Und Energieberater, die Kernkompetenz ist dieser gewerkeübergreifende Blick. Also wenn das ein Energieberater war, der dann hinterher sagt, der kann aber in Bezug auf die Bauteile nicht beraten. Das ist dann eher schon mal ein Hinweis drauf, dass es nur so ein Teil-Energieberater ist. Also wichtig ist, dass man Leute findet, die wirklich übergreifend beraten. Das sind eben Leute, die auch individuelle Sanierungsfahrpläne machen, auch wenn es vielleicht in ihrem Fall jetzt nicht der richtige Ansatz ist. Aber da würde ich noch mal gucken.
Was sagen die
aber
anderen?
Das heißt, es würde im Zweifel auch wirklich Sinn machen. Also wir überlegen zu sagen, wir machen nur zweifach verglaste Fenster ohne Förderung, um eben keine Schimmelgefahr
zu haben. Nein, wenn Sie sowieso an die Fassade rangehen, dann dämmen sie die Fassade und dann können sie problemlos Dreischeibenverglasung einbauen. Genau darum geht's, weil dann ist das völlig problemlos möglich.
Gut, aber wenn das Budget es nicht hergibt, muss man ja auch sehen. Herr Kaufmann, Sie wollten was ergänzen.
Ich wollte noch was ergänzen. Die Einzelmaßnahmen zielen ja immer auf technische Mindestanforderungen ab. Und das, Herr Schock, ist ja das, was Sie gesagt haben mit der Dreifachverglasung. Wenn Sie sagen, Sie haben die Heizung schon gemacht, jetzt ein Blick in die Expertenrunde, könnte es vielleicht auch sein, dass statt nach Einzelmaßnahmen sanieren, auch diese systemische Sanierung auf ein komplett, also auf ein Effizienzhaus möglich wäre, auf ein 85er oder auf ein 70er Haus. Vielleicht, das müsste man halt durch den Energieeffizienzexperten, die Expertin einfach mal klären lassen. Das heißt, dann wären sie leicht freier in der Wahl der Bauteile und könnten gegebenenfalls dessen ungeachtet auch einen guten Beitrag leisten zur CO2-Einsparung und im Zweifel auch mit den sehr attraktiven Darlehenszinssätzen von mir ist für die 10 Jahre faktisch ein fast kostenloses Darlehen bekommen.
Aber eine große Summe, muss man auch sehen. Herr Neunert, ja, lassen Sie kurz Herrn Neunert von der Verbraucherzentrale mal noch ergänzen.
Ja, also in diesem Fall bei dem Herrn Schock, denke ich mal so, muss man schon genau schauen, was letztendlich wo eingebaut wird, wie sich die, ich sag mal, bauphysikalischen Probleme möglicherweise verlagern. Also Wärmedurchgangswerte von dem Fenster und von der Fassade, da darf die Fassade nicht schlechter sein als die Fenster im eigentlichen Sinne. Aber da hier angesprochen wurde, man möchte zum einen die Fenster austauschen und dann wann auch immer möglicherweise die Fassade dämmen, sodass also von dieser Seite her weniger Probleme zu erwarten sind. Und was man sich eben auch klar machen muss, wenn ich das Gebäude immer in Anführungsstrichen, sage ich mal, jetzt dichter macht, muss ich mir natürlich immer mehr Gedanken darüber machen, wie und wo kann ich für den notwendigen Luftwechsel sorgen, ob das wirklich durch das reine Mechanische ist, was der eigentliche Baufliege da hat. Oder baue ich da möglicherweise eine kontrollierte Lüftungsanlage, ob zentral oder dezentral ein. Also das sind dann so die Punkte, die vielleicht der Energieeffizienzexperte dann noch näher drauf eingehen kann, was dann wie wo am besten in dieses Gebäude noch integriert werden kann.
Wie teuer ist so eine Lüftungsanlage? Wird das auch gefördert?
Also Lüftungsanlagen werden natürlich auch gefördert, ist eine Möglichkeit, mit dieser Lüftungsproblematik umzugehen. Es gibt eine ganze Menge andere auch. Und wenn man es gut hinkriegt, die kosten schon so 10.000 Euro und es ist immer auch von den Rahmenbedingungen abhängig. Im Einfamilienhaus ist es manchmal sehr viel einfacher zu machen. Es gibt auch dezentrale Systeme, die sind dann preiswerter. Muss man wirklich sehr individuell sehen. Und ich möchte noch mal ergänzen, tatsächlich in dem Fall wäre es wirklich auch interessant zu gucken, ob man in dem Bereich Energieeffizienzhaus kommt, wenn man schon viele Sanierungen gemacht hat. Also weil alles zählt in dem Bereich. Also das kann man schrittweise erreichen, dieses Energieeffizienzhaus.
Herr Schock, hat Ihnen das jetzt geholfen oder sind Sie genauso ratlos wie vorher?
Also ich glaube, ich bin nach wie vor in der Klärung, aber fand ich auf jeden Fall wichtige Hinweise. Genau. Vielen Dank Ihnen.
Ja, ganz vielen Dank für Ihren Anruf. Ich wollte noch mal einen Begriff fragen und der fiel. Und zwar Worst Performing Building. Das sind, wir hatten es in dem Beitrag eingangs, Gebäude, die zum schlechtesten Fünftel in Sachen energetischem Zustand in der Republik gehören. Was bedeutet diese Kategorie, Herr Neunert? Und was kann ich da an Sanierungsunterstützung bekommen?
Diese Klassifizierung Worst Performing Building, das hängt zum einen an der sogenannten Energieeffizienzklasse ab, wie das Gebäude eingestuft wurde. Das ist, glaube ich, Buchstabe D. Und das sorgt eben dafür, wenn dieses Gebäude da drin ist in dieser Klassifizierung, dass ich einen Bonus auf meine Sanierungsmaßnahmen eben hier bekommen kann. Und das ist im Prinzip so diese Möglichkeit da, also bei einer Modernisierung nochmal einen zusätzlichen Bonus bei meinen Förderzuschüssen zu bekommen oder Krediten.
Wo muss ich da landen dann bei der Effizienz, wenn ich da gefördert werden möchte?
Ja, beim Effizienzhaus ist es, wenn es ein denkmalgeschütztes Haus ist, müsste der sogenannte Effizienzhaus-Denkmalstandard erreicht sein oder mindestens ein 85er-Haus sein. Und dann wäre der Tilgungszuschuss, also erstmal die 5% mindestens, plus dann weitere 15%.
Und dann gibt es nochmal extra Geld, wenn ich besonders viel erneuerbare Energien einbaue. Genau. Was bedeutet das?
Da sind wir aktuell, dass das Ziel wird bei 65% Anteil erneuerbare Energien. Das kann Solarthermie, das kann zum Teil Photovoltaik, aber eben auch zum Beispiel Wärmepumpen, die ja Umweltwärme nutzen, bringen auch erneuerbare Energien ins Gebäude.
Und besonders nachhaltige Gebäude sind was? Die werden nämlich auch nochmal besonders gefördert. Da gibt es einmal viel hoher Anteil erneuerbarer Energien. Spielt der Lebenszyklus sozusagen eines Hauses mittlerweile auch manchmal eine Rolle?
Ja, zunehmend gewinnt das an Gewicht. Da probiert man jetzt im Bereich der Förderung so das ein oder andere aus. Da geht es in Richtung Lebenszyklusanalyse, also wie nachhaltig sind eben die verwendeten Baustoffe bei der Sanierung oder vor allen Dingen auch beim Neubau.
Neu bei der Förderung durch die Bundesregierung, durch den Bund, ist der Aspekt serielles Sanieren. Das heißt, die Idee ist, man kann Sanieren billiger machen, indem man vorgefertigte Bauelemente, ja, ich zitiere, nach digitalem 3D-Aufmaß nutzt. Was bedeutet das praktisch?
Naja, praktisch bedeutet das, dass ein Techniker sich die Immobilie anschaut, 3D misst, die Daten überspielt an ein Werk und das Werk dann im Grunde genommen die Fassadenteile vorfertigt und dann mit großen LKW und Kränen dann nachher an der Baustelle die Dinger da an die Wand macht.
Aber für mich klingt das als Laie erstmal so nach Plattenbau, Frau Renner.
Oh nee, alles andere. Hocheffizient.
Auch Plattenbau hat sich herausgestellt, ist in manchen Sachen auch vorteilhaft.
Ja.
Man muss sich so vorstellen, ich sage immer da, wie so ein, das Gebäude bekommt einen neuen Pulli von außen. Das ist natürlich auch die Attraktivität, die Sanierung geht von außen.
Was ist das Standardisierte daran, das Serielle?
Ist tatsächlich, dass die Teile eben in der Fabrik, wo es eben richtig gute Temperaturen ist, vorgefertigt wird und relativ schnell vor Ort installiert werden kann, außen am Haus. Das sind zurzeit noch Pilotprojekte. Ich habe selber hier in die Ecke, das ist jetzt fertig, bin da immer vorbeigefahren. Man kann auch im Internet gucken, da gibt es überall die Standorte, wo das gerade umgesetzt wird. Das ist zurzeit hauptsächlich, machen das Wohnungsbaugesellschaften, die so klassisch Mehrfamilienhäuser aus den 50er und 60er Jahre haben, die von der Kubatur auch relativ einfach sind. Mhm. Die setzen das um. Ich würde aber auch sagen, ist für Wohnungseigentümergemeinschaften mit ähnlichen Gebäuden auch interessant. Es ist zurzeit weniger in Deutschland so, dass ich Einfamilienhäuser nach diesem Verfahren saniere. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass daraus aber eben auch noch Vereinfachungen kommen, dass wir eben mit weniger Leuten mehr und preiswerter sanieren können, also dass davon auch Innovation ausgeht.
Und das läuft im Rahmen einer Gesamtsanierung durch die Kreditanstalt, richtig? Ja.
Genau, das ist Teil der förderfähigen Maßnahmen, systemischen Komplettsanierung und würde den Tilgungszuschuss um bis zu 15% erhöhen.
Wir haben Hörerfragen, die Thomas Meinhardt gesammelt hat. Hier das Stichwort.
Da kann ich gerade anschließen, denn das betrifft ja dann auch die Mieter in den Genossenschaften. Und wir hatten nämlich die Kritik, dass zu wenig für Mieter getan wird und nur die Eigentümer profitieren. Das ist dann sozusagen das Gegenteil? Oder gibt es noch andere Beispiele, wofür die Mieter mehr rausspringt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichelchen?
Also ich glaube, das Problem ist immer dann, wenn die Vermieter nicht sanieren, dass die Mieter das Gefühl haben, sie zahlen eben zu viel, während umgekehrt die Vermieter häufig sagen, naja, die geringeren Energiekosten haben dann die Mieter. Also das ist tatsächlich so, je nachdem, wie man da drauf guckt.
Also hier schreibt eine Hörerin, sie habe vor einiger Zeit ihre Vermieterin gefragt, ob wir über die Dämmung sprechen könnten, da die Altbauwohnung viel Wärme verliert. Die Antwort war eine Empfehlung, ziehen Sie in eine Neubauwohnung um, Altbauten sind undicht, da zieht es nun mal. Muss man sich damit abfinden als Mieter oder wie kann man seinen Vermieter locken, die Vermieterin?
Ja, ich denke mal so, also das, was zuvor schon angesprochen wurde, über einen individuellen Sanierungsfahrplan erstmal grundsätzlich festzustellen, wie ist der Ist-Zustand von dem Gebäude? Was kann ich erreichen, wenn ich da jetzt so eine vollständige Modernisierung zum Effizienzhaus mache oder wenn ich Einzelmaßnahme durchführe? Wo und wie liegen dann von der energetischen Seite Einsparpotenziale, aber damit auch im Prinzip Kosteneinsparungen, die dann zum Tragen kommen, sodass also da dem Vermieter über diese Schiene dann doch aufgezeigt werden kann, wenn du das machst, verbesserst du den energetischen Zustand von deinem Gebäude, du sparst an Energie, was natürlich auch im Bereich Klimaschutz natürlich ein wichtiger Faktor ist. Gleichzeitig müssen dann die Mieter weniger Energie aufwenden, damit die Wohnung warm bleibt, damit versparen die etwas Kosten. Also es ist schon durchaus eine Option, über diese Schiene den einen oder anderen Vermieter vielleicht in dieses Boot Modernisierung reinzuholen.
Irmgard und Franz schreiben in ihrer E-Mail, unsere Sanierung würde 50 bis 100.000 Euro kosten. Als Rentner im Alter von 70 bzw. fast 80 Jahren bekommen wir doch gar keinen Kredit mehr. Wie können wir das stemmen oder sollen wir es gleich von vornherein aufgeben?
Herr Kaufmann.
Ich hatte eben schon mal gesagt, die Banken entscheiden natürlich auf Basis banküblicher Kriterien, ob Kredite vergeben werden oder nicht. Insofern ist das durchaus ein Problem. Die Bundesförderung effiziente Gebäude hat zum Anfang dieses Jahres eine aus unserer Sicht sehr angenehme Erleichterung formuliert, nämlich die, dass nicht nur Eigentümer seit Januar Investitionen tätigen können und gefördert werden, sondern auch Dritte. Das heißt, es könnte die Möglichkeit bestehen, dass die denkbaren zukünftigen Erben einfach den Kredit beantragen und damit dann dieses Finanzierungsloch schließen könnten.
Eine Reihenhaussiedlung ist das nächste Thema. Die Reihenhäuser sind sehr eng sind aneinander gebaut, wie das bei Reihenhäusern so üblich ist. Auch die Grundstücke sind klein. Da sind Wärmepumpen eine Lärmbelästigung und es gibt kaum eine andere Möglichkeit, etwas zu tun.
Ja, da muss man eben gucken. Die neuen Wärmepumpen, die es gibt, sind schon deutlich leiser geworden. Überall geht die Innovation weiter. Es gibt, das haben wir heute schon gesagt, man kann sich Gutachten machen lassen. Und was ich einbringen möchte, ist nochmal die Überlegung, tatsächlich mehrere Gebäude zusammen an eine Energieversorgung zusammenzuschließen. Das hat viele Vorteile, das können wir jetzt hier im Detail nicht besprechen. Das gilt auch für Mehrfamilienhäuser oder für große WEGs, die aus mehreren Gebäuden bestehen. Das nennt sich Quartiersansatz und kann auch nochmal eine spannende Idee sein, wo vor allen Dingen auch andere Leute investieren können, als die Gebäudebesitzer selber in diese moderne Technik. Also auch da können wir Kostenvorteile eben in Bezug auf die Eigentümer hinbekommen.
Und meines Wissens gibt es jetzt auch Zuschüsse für die akustische Fachplanung. Will heißen, es ist erkannt worden, dass Wärmepumpen Konflikte mit Nachbarn auslösen können. Das heißt, man kann es vielleicht auch besser machen, die besser installieren als bisher.
Ja. Und das Baurecht ist angepasst worden. Man muss immer Mindestabstände zu den Grundstücksgrenzen einhalten. Und das ist natürlich pro Bundesland unterschiedlich. Aber hier in NRW ist erst im letzten Jahr auch dort eine Anpassung im Baurecht erfolgt.
Hier berichtet eine Hörerin, dass sie voriges Jahr im Herbst in dem Haus, das sie selbst bewohnen, eine Wärmedämmung des Dachs von einer Fassadenfirma durchgeführt wurde. Können die Eigentümer dazu noch eine Förderung bekommen? Hier schütteln alle die Köpfe.
Naja, auch es ist selbstgenutzter Wohnraum, dann kann man noch über die Steuerförderung nachdenken. Das ist die einzige Möglichkeit.
Im Nachhinein. Ja. Also alles immer im Vorhinein. Ja. Erst den Kostenvoranschlag holen, dann den Antrag stellen, bloß nichts beauftragen. Das ist die Reihenfolge.
Dann wäre das auch noch der Tipp für eine Hörerin, die hat die Fenster schon einbauen lassen, weil der Fensterbauer gesagt hat, mit Anzahlung und Auftrag direkt kann ich es jetzt machen zu einem guten Preis. Und der Antrag bei der BAFA dauert 6 Monate ewig. Also bei der BAFA bekommt die Hörerin nichts mehr, aber die Steuerförderung, die sollte sie noch prüfen.
Also wenn die technischen Rahmenbedingungen eingehalten sind, das muss man natürlich prüfen lassen. Und da sind wir bei dieser Unternehmererklärung, die man dann noch von dem Fensterbauer braucht.
Auch bei der Steuer einzureichen.
Bei der Steuer einzureichen, genau. Da kann man aber eben nachfragen. Rahmenbedingungen, ich weiß nicht, das müsste vielleicht noch gehen.
Wie sind die Förderbedingungen für leerstehende Häuser oder die Häuser verkauft werden und dann umgebaut, saniert werden?
Ja, im Grunde genommen so, also ob das Haus leer steht oder nicht leer steht, ist dem Fördermittelgeber letztlich egal. Insofern kann der Zuhörer, die Zuhörerin die Immobilie kaufen und dann nach Einzelmaßnahmen sanieren oder auf ein Effizienzhausniveau sanieren und könnte die entsprechende Förderung bekommen.
Herr Lonnert runzelt ein wenig die Stirn.
Ja, im Prinzip soweit es geht okay. Nur bei der steuerlichen Förderung wird natürlich auf eine selbstgenutzte Wohneinheit verwiesen. Und wenn ich da selbst nicht drin wohne, kann ich das also steuerlich eigentlich nicht absetzen. Aber die anderen Möglichkeiten, klar, Gebäudemodernisierung, KfW, BAFA, alles, was man da so machen, das ist schon möglich.
Beziehungsweise ich kann diese spezielle Steuervergünstigung nicht nutzen. Ich kann natürlich, wenn ich vermiete, sozusagen professionell Ausgaben absetzen.
Und mit dem selber wohnen, muss man dann schon drin wohnen oder kann man es auch vor Einzug machen?
Nee, also drin steht auf jeden Fall, man muss selbst drin wohnen, wie man so schön sagt.
Bei okay. der Steuer.
Bei der Steuer, ja.
Bei der Steuer, ja, ja. Brennwertheizungen, die sind ja teilweise noch nicht so alt, weil die Technik sich ja auch erst entwickelt hat. Lohnt es sich, Brennwertheizungen auszutauschen, beziehungsweise ist die Entwicklung da so gut, dass man dann eine Förderung bekommt?
Wir gehen davon aus, dass Brennwertheizungen ungefähr 18 bis 20 Jahre gut halten, natürlich mit Instandhaltungsbedarf. Und da würde ich wirklich empfehlen, vorher mal zu gucken und sich eine Strategie zu überlegen. Gerade gut, wenn die Heizung noch nicht kurzfristig ausgetauscht werden muss, zu überlegen, wie geht die Reise weiter, weil was kommt denn nach der Brennwertheizung? Und auch da die Empfehlung, mal eine Energieberatung zu machen, da ist ganz gut, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und eben nicht in Zeitnot ist, um dann in Ruhe zu überlegen, was mache ich als weiteres. Und ansonsten meine Empfehlung von Anfang, die Regelung zu optimieren. Gerade auch bei der Brennwertheizung sind niedrige Vorlauftemperaturen durchaus effizienzsteigernd.
Nochmal eine Nachfrage grundsätzlich. Was wird an neuen Heizungen gefördert? Reine Gasheizung überhaupt
nicht mehr?
Was muss dann eine Heizung, die noch Gas hat, zusätzlich erfüllen, noch mit Gas funktioniert?
Jetzt muss ich
erneuerbare
mal
Energien.
Ja, im Prinzip in dieser Schiene geht es natürlich erneuerbare Energien vorrangig, aber die
Wärmepumpe.
Von Gasheizung müssen natürlich die Abgasgrenzwerte erfüllen und das Lebensalter, aber da kann der Schornsteinfeger Näheres zu sagen. Ansonsten alles, was eigentlich mit fossilen Energieträgern betrieben wird, das ist eigentlich weitestgehend aus der ganzen Förderthematik jetzt rausgenommen worden.
Das heißt, eine Eigentümergemeinschaft, wo 12 Wohnungen sind, aber jede Wohnung hat eine Gasetagenheizung, da ist eigentlich nichts zu machen, weil Brennwerttechnik ist ja da auch schwierig einzubauen.
Also das wird jetzt das Thema sein, den Austausch oder auch den sukzessive Umbau von Gasetagenheizungen. Da laufen gerade auch ganz spannende Forschungsprojekte in dem Bereich. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da in näherer Zukunft weitere Möglichkeiten haben. Auch im Bereich der Innenstädte, gerade von den Großstädten, ist auch nochmal zur Diskussion, wo wird da zum Beispiel Fernwärme ausgebaut. Also da muss man tatsächlich, sind wir aufgerufen, nochmal genau zu gucken, wie das in den einzelnen Kommunen weitergeht.
Das heißt aber auch vielleicht noch ein bisschen abwarten und sich gut informieren, weil sich noch einiges ändert gerade, ja?
Ja, aber wir müssen Weiterbildung machen, da haben wir ganz hohe Ansprüche, sonst sind wir auch nicht mehr in dieser Energieeffizienzexpertenliste der Deutschen Energieagentur gelistet. Dort findet man auch eben die entsprechenden Energieberaterinnen und Energieberater, die diese Programme begleiten können. Und wir sind aufgerufen, immer da up to date zu sein.
Ja, aber es geht auch darum, dass man als Eigentümer vielleicht auch nochmal guckt, weil, Herr Neunert, werden sich die Förderkriterien, meinen Sie, nochmal ändern?
Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass im Laufe dieses Jahres vielleicht das eine oder andere noch mal weiter angepasst wird. So wie jetzt zum 1. März, also die Neubauförderung von einer anderen Institution im Prinzip getragen wird, von dem Bundesbauministerium. Auch da sind so einige Anforderungen drin, die dann möglicherweise in das BEG Wohngebäude einfließen lassen müssen. Natürlich gibt es dann immer noch landesweite Förderprogramme, die dann auch so nach und nach angepasst werden. Also ich vermute mal sehr stark, dass die eine oder andere Maßnahme mit Sicherheit noch kommen wird. Aber in welche Richtung da, was, wie, wo gefördert wird, das denke ich mal, so muss man einfach abwarten, wann da was verkündet wird.
Hier fragt Christa Lampert, ob bei der Sanierung, auch bei der Sanierungsförderung, auch ökologische, naturschutzrechtliche Dinge berücksichtigt werden. Begrünung, Lärm, Hitze, Emissionsschutz, Gebäudebrüter, Verkleidung. Sind das so Aspekte, die auch zum Beispiel zu förderfähigen Kosten gehören, wenn man bei der Verkleidung darauf achtet, dass die Spechte vielleicht nicht alles auseinandernehmen und trotzdem noch irgendwo unterkommen?
Also
zu speziell?
Also da gibt es schon das schöne Listen von der KfW oder von der BAFA auch über die ganzen förderwürdigen Maßnahmen. Und diese Maßnahmen werden auch im Internet, auf deren Internetseiten von den entsprechenden Institutionen regelmäßig geführt. Und da kann man durchaus mal reinschauen und stellt dann fest, dass viele von den genannten förderwürdigen Maßnahmen auch da drin aufgeführt sind als, ja, weiß ich nicht.
Einfach gut durchlesen, ne?
Ja, weil da sollte man mal reinschauen.
Ja, es kam nämlich auch die Kritik, Styropor wird gefördert, Naturschutz nicht.
Das kann man so nicht sagen.
Ein Zeitdruckproblem haben die Eigentümer älterer Ölheizungen. Wenn man also gesagt hat, das Haus war eigentlich gut gedämmt, hat gute Fenster, die Ölheizung tut's noch lange, ist aber jetzt schon vor 2000 eingebaut worden. Da ist ja jetzt Handlungsdruck, zumal wenn es kaum Alternativen gibt zur Ölheizung. Was tun während Ölheizung noch? Wie lange darf man sie überhaupt noch einbauen?
Also aktuell gilt das GEG und dort tatsächlich gibt es den Hinweis, dass Ölheizung eben quasi ein Auslaufmodell sind. Aber das ist immer so bei Gesetzen. Unter bestimmten schlechten Rahmenbedingungen kann ich das natürlich weitermachen. Aber auch hier ist immer die Frage, auch individuell zu schauen, wie sind die Rahmenbedingungen vor Ort, um sich zu überlegen, wie kann das weitergehen.
Aber eine Außenhüllendämmung würde trotzdem gefördert, auch wenn man eine Ölheizung hat.
Ja, natürlich.
Das ist nicht davon abhängig. Das Thema Eigenleistung müssen wir nochmal vertiefen. Was ist Eigenleistung? Wie zähle ich die auf? Wie wird die angerechnet? Kann man da eine Faustregel zu sagen? Manche sagen, also Eigenleistung ist, wenn ich die alten Sachen selber rausreiße. Andere sagen, wenn ich das auch schon teilweise vorbereite. Was ist Eigenleistung?
Also die KfW kennt die Förderung ja auch in der nicht der Eigenleistung, sondern der Materialkosten für die Eigenleistung. Das ist ein Unterschied. Also soll bedeuten, dass wenn ich fachmännisch begabt bin, kann ich die Außenfassade von mir aus selbst an die Wand anbringen und kann dafür unter bestimmten Voraussetzungen die Materialkosten gefördert bekommen. Gleiches gilt natürlich von mir aus für den Fenstereinbau. Und damit sind wir bei der Frage, was würde im Rahmen einer Förderung finanziert werden? Alle Kosten, die anfallen, um das Fenster einzubauen. Und damit auch die Kosten, die entstehen, um von mir aus die Fenster beim Wertstoffhandel abzugeben und davon von mir aus vielleicht noch einen Betrag zahlen zu müssen. Aber was wichtig ist, die Eigenleistung, also sozusagen die Ersparnis, weil ich eben den Handwerker nicht zahlen muss, die ist natürlich nicht förderfähig. Also wir sind faktisch und ausschließlich nur bei Materialkosten und sonstigen Nebenkosten, die in dem Zusammenhang mit anfallen.
Die Vorlauftemperatur wurde eben angesprochen und wir hatten einen Mieter aus Potsdam, der sagt, das ist alles viel zu heiß, wenn die was reinkommt in den Heizkörper, das zu heiß ist, wenn man es nachmisst. Und dann wird die Vorlauftemperatur über den Heizkörper runtergeregelt, hat auch noch ein Fachmann geschrieben. Wie kann man das selber feststellen, wenn die Vorlauftemperatur zu heiß ist? Wird da ein Gutachten schon gefördert?
Das kommt jetzt darauf an, ob das zum Beispiel Mieter sind. Also schwierig wird es natürlich, wenn ich keinen Zugriff auf die eigentliche Heizung habe, weil diese Temperatur im Heizkörper wird an der eigentlichen Heizkessel eingestellt. Und hier vielleicht nochmal den Tipp auch an Mietern dran zu erinnern, für Gebäude mit mehr als 10 Wohneinheiten gibt es eine Verordnung. Danach muss bis September diesen Jahres ein hydraulischer Abgleich gemacht werden von der Anlage. Das ist sportlich, aber das wäre auch nochmal ein Hinweis drauf, dass es da quasi eine Verpflichtung gibt, das zu tun.
Gibt es auch kleinere Anlagen, wo der hydraulische Abgleich nicht möglich ist? Von so etwas hat ein Hörer berichtet.
Es gibt Anlagen, die sind sehr schwierig hydraulisch abzugleichen und nicht so gut wie andere Anlagen und ist aber auch eine individuelle Geschichte, wo man gucken muss.
Hier kommt nochmal die Frage, ob zum Beispiel die Erweiterung einer Gasheizung durch noch mehr Solarthermie, ob das in irgendeiner Form förderfähig ist. Also die Gasheizung gibt es schon und sie ist wohl offenbar auch hybrid angelegt. Es gibt bereits Solarthermie auf dem Dach. Wäre sowas förderfähig? Kann da jemand was zu sagen?
Also die Ergänzung oder Erweiterung von der solarthermischen Anlage wäre also auch förderfähig.
Von der Gasheizung durch eine?
Ich spreche jetzt nicht von der Gasheizung, sondern von der rein solarthermischen Anlage. Also da ist auch so eine Erweiterung oder Ergänzung förderwürdig.
Was ist mit Photovoltaik?
Also Stromerzeugungsanlagen sind in der Förderung weitestgehend ausgenommen. Das Einzige, was da noch gibt, ist über die KfW, dieses Programm 270, über erneuerbare Energien Standard. Da werden also Photovoltaikanlagen noch als Kredit förderwürdig.
Nach Holzheizungen, Pelletheizungen, fragt ein Hörer aus Nordfriesland. Gibt es da noch Förderung? Früher gab es ja die für die sogenannten Holzvergaseröfen. Gibt es das noch?
Das wäre im Prinzip so die genannte Biomasse-Nutzung. Auch da sind letztendlich solche Anlagen förderwürdig.
Und die Dachgauben eines Mehrfamilienhauses vermietet. Viel ist schon gemacht worden am Haus, aber die Dachgauben noch nicht. Kann man das dann in einem zweiten Schritt noch machen und bekommt man das noch gefördert?
Ja, also das muss man gucken, wie es gut geht, aber es ist generell möglich, denke ich.
Wir haben den Fall hier eine Kalksandsteinmauer und eine Verklinkerung. Da ist so eine Luftschranke eingeblasen. Es gibt ja Techniken, da Dämmstoffe einzublasen. Bringt das so viel, dass man da eine Förderung bekommt oder lohnt sich das vielleicht sogar gar nicht?
Da mit der Förderung muss man schauen, aber auch nochmal der Hinweis, das ist eine sehr preis, also wenn der Spalt groß genug ist, das muss man prüfen, so ab 4 Zentimetern kann man das ausblasen. Das ist einfach wirklich sehr kostengünstige, mit einer super Kosten-Nutzen-Verhältnis-Maßnahme, die sich eigentlich rechnet. Das ist auch wichtig nochmal zu sagen. Rechnet sich nicht nur bei Förderung, sondern gewisse Maßnahmen wie auch Photovoltaik, die sind eigentlich wirtschaftlich. Die brauchen eigentlich keine Förderung mehr.
Ich würde jetzt gerne zum Schluss, Entschuldigung, ein Frosch, nochmal erfragen, wie genau lautet die Webseite, wo die zertifizierten Energieeffizienzexperten zu finden sind?
Das ist www.energie-effizienz-experten.de.
Genau, und die Verbraucherzentralen haben auch umfangreiche Informationen. Wo finde ich die?
Ja, www.verbraucherzentrale.nrw und dann sind Sie auf der entsprechenden Seite.
Okay, KfW natürlich auch die entsprechenden Seiten und auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Einzelmaßnahmen. Das Studium lohnt sich. Ich glaube, die Verbraucherzentralen machen auch Online-Seminare dazu. Ist das richtig?
Genau, die ganze Woche über. Auch da findet man die Informationen auf unserer Internetseite. Teilweise tagsüber, aber auch in den späten Nachmittagsstunden zu allen möglichen Themen sollte man mal reinschauen, was einen da interessiert.
Und da kann man auch Fragen stellen oder ist das mehr, dass man zuhört und einem was erklärt wird?
Also ich bin jetzt freitags immer so mittags immer im Bereich der Förderprogramme. Nicht im Prinzip direkt die Frage, sondern wir lassen die Leute in den Chat schreiben und beantworten dann die entsprechenden Fragen, die da gestellt wurden, so im Nachhinein, nachdem der Vortrag abgeschlossen war.
Also nur Mut, das Thema energetische Sanierung angehen. Aber wir haben gehört, es gibt auch kleine Einzelmaßnahmen, die schon viel Energie sparen. Hörer weisen auch darauf hin, wenn man einen ordentlichen Vorhang hat, dann kann das auch schon einiges helfen. Gute alte Methoden, die man nicht komplett ignorieren sollte. Ich danke allen Gästen hier. Günter Neunert von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Gisela Renner vom Bundesverband der Energieberater GEH und Markus Kaufmann von der Kreditanstalt für Wiederaufbau und natürlich dem gesamten Team. Nächste Woche, da blicken wir schon ein bisschen in das Frühjahr und in den Sommer vorbereiten. Der Saisonauftakt im Garten steht nämlich bevor, zusammen mit Susanne Kuhlmann. Da können Sie auch Ihre Fragen loswerden für eine Jahreszeit, in der es dann deutlich wärmer wird. Aber Klimaanlagen sind ja auch zunehmend gefordert und verbrauchen auch Energie. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Jule Reimer. Tschüss.